Never Not Running.
Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Laufpodcast aus Leipzig und aus Berlin. Ich bin Christoph hier in Berlin und in Leipzig sitzt Marco. Hallo Marco, geht's dir gut?
Mir geht es blendend. Was soll ich auch anders sagen, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen? Da will ja niemand von mir hören, wie dramatisch schlecht es mir geht. Ja, okay, die Wahrheit ist, ich bin ein bisschen nervös heute, wie du auch, denn wir haben einen besonderen Gast eingeladen. Es wird also ein bisschen eng bei uns im muckeligen Podcast-Studio. Und dieser heutige Gast, den wir haben, gehört zu den Top-Journalisten unseres Landes. Nicht umsonst ist seine Expertise in allen gängigen TV-Talkshows von Maybrit Illner über Sandra Maischberger bis hin zu Markus Lanz gefragt. Nebenbei hat er sich auch noch zu einem der profiliertesten Vorläufer der Nation entwickelt, was sich unter anderem in einer gefeierten Kolumne zum Ausdruck brachte. Man kann vor jeder seiner Tätigkeiten getrost den Präfix Erfolg setzen. Erfolgsjournalist, Erfolgsautor, Erfolgsläufer oder doch nur Volksläufer. Fragen wir ihn. Herzlich willkommen dem Mann, der bei Spiegel Online Achim Achilles war, Dr. Hajo Schumacher.
Hey, hallo. Boah, was ein unglaublicher, dicker, flauschiger, roter Teppich, den du mir da ausgerollt hast. Ich weiß nicht, ob meine Frau das unterschreiben würde, ob man überall, bei allem, was ich mache, Erfolg davor setzen kann. Ich glaube, sie hätte da Anmerkungen. Aber lassen wir das einfach so stehen. Vielleicht spricht sich's rum.
Ja, das wollen wir hoffen. Also wir kennen jedenfalls nichts anderes.
Also ich bin auch sehr beeindruckt, Marco. Ich muss sagen, Respekt. Ich habe mich auch zurückgelehnt und gedacht, wow.
Ja, da hat sich jetzt das stundenlange Markus Lanz schauen mal gelohnt. Also
ich muss aber ganz kurz für die, wie soll ich sagen, der guten Ordnung halber sagen, Achim Achilles, das war ich bis vor ein paar Jahren, nachdem ich, glaube, über 10 Jahre auch über 500 Kolumnen zum Laufen geschrieben habe. Und irgendwann dann war so ein Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, boah, mir fällt nichts mehr ein. Also irgendwann war für mich das Laufen auserzählt. Da kam ja dann noch Triathlon dazu und das war so ein ganz komisches Verhältnis zwischen mir und dem Achim. Das war ja immer auch so eine schizophrene Geschichte, ne? Wer bin ich gerade? Und das war ein Abschied, den ich bis heute immer noch so ein bisschen bereue, aber auf der anderen Seite auch weiß, dass es richtig war.
Ja. Da will ich mal einhaken, denn das ging mir auch durch den Kopf. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, als du zusagtest, weil ich dachte, er hat doch irgendwie mit dem Achilles nicht gebrochen, aber abgeschlossen. Will er denn überhaupt noch übers Laufen reden? Oder hängt ihm das nicht alles mittlerweile schon massiv aus den Ohren raus? Diese ganzen Geschichten über Turnschuhe und über Pulsuhren und der ganze Kram.
Aber die sich auch immer wiederholen. Es ist ja nie was Neues. Die Geschichte ist ja immer, irgendjemand verspricht dir Wunderdinge. Egal, ob das jetzt Nahrungsergänzungsmittel, die neue Faser, die man nicht mehr spürt, oder die Schuhe, mit denen man automatisch Bestzeit läuft. Immer dasselbe Versprechen und immer die Enttäuschung am Ende, dass es dann halt doch wieder nicht zum Weltrekord gereicht hat. Aber ganz kurz, der Achim Achilles, der ist in der Tat in den ewigen Jagdgründen des Laufens, aber was mich nie so ganz losgelassen hat, war eine, nenne es fixe Idee oder Eitelkeit oder Wahnsinn oder so. Ich wollte immer mal einen Krimi schreiben in meinem Leben. Und wie wahrscheinlich viele Journalisten habe ich ungefähr 17 Anfänge für Romane, Krimis, Dramen, was auch immer, in meiner Schublade. Das sind immer so klassische Krisensymptome, ne? Wenn ich so die ganze Welt, weißt du, dann will ich so einen Schlüsselroman schreiben, wo ich alles aufdecke. Und dann stelle ich so nach 2,5 Seiten fest, spätestens, meine Wut ist auch schon wieder verflogen. Und dann wären es ja zu einem fertigen Buch noch ungefähr 370 Seiten. Und an denen fehlte es bislang immer. Also ich hatte sehr viele Einstiege. Und dann wollte es das Schicksal, dass ich einem Drehbuchautoren über den Weg lief, bei einem selbstorganisierten Schreibworkshop. Michael Meisser, der hat 20 Jahre lang Lindenstraße geschrieben.
Oh.
Und das muss man jetzt nicht mögen, ich bin auch kein Fan, aber du lernst halt, wie Drehbuch schreiben
geht. Ja, und es ist Langstrecke.
Du weißt, wenn heute eine Frau schwanger ist, dann musst du noch wissen, was das Kind in 10 Jahren, wenn es im Heim ist, warum und die Traumata. Also du musst so lange Linien können und ich kann immer nur kurze Linien, er kann lange Linien. Und dann haben wir gesagt, ach komm, jetzt schreiben wir mal einen Krimi. Und ich habe da eine total abgefahrene Idee, wir machen Läuferkrimi. Ja, und der spielt natürlich beim Berlin-Marathon hier direkt vor der Tür und wir hatten richtig Spaß dabei. Also jetzt mal unter uns Millionären, kann uns ja auch egal sein, aber mit so einem Krimi-Honorar, wenn du es dann auch noch durch zwei teilen musst, kommst du nicht mal auf Mindestlohn für jede geschriebene Seite. Das muss man einfach mögen. Also man muss Bock haben, morgens eine Stunde oder zwei früher aufzustehen, um was zu schreiben. Und ich gestehe, als Journalist ist das vielleicht nicht so immer so. Da denkt man, oh, schon wieder der Pflichtkram. Und hier kann man halt so ein bisschen rumfabulieren, rumspinnen. Und Michael ist halt der, der mich dann so aufs richtige Gleis setzt. Hat totalen Bock gemacht.
Und es ist ja noch nicht erschienen, das Buch, nicht? Das heißt, es erscheint, glaube ich, Anfang April, wenn ich mich nicht täusche. Oder ist es schon draußen?
Ja, genau. Also der offizielle Erstverkaufstag ist, glaube ich, der 2. April. Ich weiß nicht, ob man es irgendwo schon bestellen kann. Und ich fühle mich so ein ganz klein bisschen wie so eine Novizin vorm Opernball oder so. So eine Mischung aus aufgeregt und gespannt und freudiger Erwartung. Und ein bisschen so, könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das allererste Mal bei einem Wettlauf, bei einem Wettkampf an der Startlinie standet?
Ja, ich nur.
Und wahrscheinlich wurde The Final Countdown gespielt.
Ich kann mich gut erinnern, das war allerdings nicht der Moment, der mich besonders beeindruckt hat. Für mich war das eher der Moment, als ich das erste Mal eine Startnummer an meinen Trikot bastelte, ja, mit den Sicherheitsnadeln und so. Da dachte ich, oh Mann, was mache ich hier? Und dann war es der Silvester-Pfannkuchenlauf über den Teufelsberg, 10 Kilometer. Wir fühlen mit dir. Nur der Tod ist schneller als das Buch, nicht wahr?
Genau. Und es spielt originellerweise eben nicht nur in der Läuferszene, sondern auch ein bisschen im Berghain und ein bisschen in irgendwelchen hippen Influencer-Lofts. Also es ist alles, was man braucht, ist da reingekippt. Es hat einfach Spaß gemacht. Und für jemanden, der so viel für sich alleine sitzt und denkt und schreibt, war auch so dieses partnerschaftliche, dieses Miteinander, eine wohltuende Abwechslung zum Alltag. Ist ja beim Laufen auch so. Alleine laufen ist ja auch Bestrafung eher.
Naja, das ist eben die Frage, die uns hier regelmäßig beschäftigt. Inwieweit ist alleine laufen eigentlich gut für die
Aber
Mentalität?
Das bringt mich eigentlich zu einer Frage, die ich so locker zum Einstieg mal stellen wollte. Ist eine ganz einfache Frage. Macht Laufen eigentlich Spaß?
Nein. Also, ich hätte jetzt wortreicher antworten können, aber.
Aber nicht treffender.
Es gibt zwei Punkte, die mich wirklich anstrengen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass meine Knochen, Sehnen, Gelenke, also dieser ganze Apparat, um den sich der Orthopäde kümmert, dass das nicht mehr so elastisch, geschmeidig, was auch immer ist, wie es mal vor 20 Jahren war. Und ich merke, dass mir Laufen in bestimmten Körpergegenden Unwohlsein bereitet, wo es früher nicht war. Also so unterer Rücken zum Beispiel. Und ich mache echt viel so Stabi- und Gymnastikzeug und sowas.
Hast du die Geduld dazu? Ja? Ich finde das so anstrengend, dieses ewige sich dehnen und das macht mich.
Ich hab da einen total tollen Trick entwickelt. Ich habe mich in einem Kickbox-Studio angemeldet Und die haben viermal die Woche, also wochentags von 11 bis 12, so einen Kurs. Und da kommen halt Menschen, die keiner geregelten Arbeit nachgehen, also freie Journalisten zum Beispiel oder Türsteher oder Studentinnen oder so. Die treffen sich da morgens und machen eine Stunde lang Kickbox-Training. Das klingt jetzt wahnsinnig brutal, ist aber totaler Quatsch, weil die erste halbe Stunde machst du nichts anderes als Dehnen, Stabis, den ganzen Kram, um den man sich erfolgreich jahrzehntelang rumgedrückt hat.
Ja, also ich drück mich da noch heute. Das ist was, ich muss das jetzt machen, ich hatte eine OP.
Und in der Gruppe merkst du sofort, du willst, nee, es macht genauso wenig Spaß, aber du willst nicht der Lauch sein. Weißt du, wenn du alleine bist, kann man sich ja immer eine Geschichte erzählen, warum es gerade nicht so läuft. Ja, in dem Moment, wo du siehst, dass der andere Kerl da schräg gegenüber, der 15 Kilo mehr hat und 30 Jahre älter ist, dass der 3 Liegestütz schafft und du nur 2, dann das motiviert einfach. Beim nächsten Mal machst du 4, ich schwöre. Nee,
das sind Situationen, die meide ich ja wie der Teufel das Weihwasser. Also irgendwelche Vergleichssituationen, das ist ja das Tückische, ich habe ja schon immer diese ganze Technik, diese ganzen Daten, die mich begleiten oder die gesammelt werden und die mir dann mitteilen, gestern warst du aber irgendwie besser oder vor einer Woche warst du so besser, ganz zu schweigen von dem, was du vor 10 Jahren auf der Strecke gemacht hast. Das hat dann so ein bisschen, also das reicht mir schon an Desillusionierung gewissermaßen. Ich habe auch, das hat mir nicht bei der letzten Ausgabe festgestellt, dass auch ich da so ein bisschen ein Opfer der Entwicklung bin und immer ausgerüsteter auf die Strecke gehe und Dinge von mir weiß, die, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Zum Beispiel Bodenkontaktzeit, Schrittlänge, alles und Kram. Das, wenn dann noch jemand 3 Liegestütze mehr macht, das würde mich frustrieren, glaube ich. Also das würde mich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Marco, du hattest ja auch irgendwie deine Probleme damit, oder?
Ja, ich habe da heute ein Zitat gelesen. Je größer der Trottel, umso schärfer die Ausrüstung.
Oh, wer könnte das geschrieben haben?
Ja.
Jugendsünden.
Aber das führt denn dazu zu diesen Zwischenfällen, wie wir sie jetzt vermerken mussten, Überfall auf einen Jogger, um ihn auszurauben. Und das Blöde ist, wir hatten wirklich in der vorigen Ausgabe irgendwie genüsslich zusammengerechnet, wenn man jetzt richtig einen an der Waffel hat, wie viel tausende Euro kann man sich an den Leib hängen und dann laufen gehen.
Und wie viel Kilo vor allem, wie viel Kilo?
Genau, na, es wird ja auch immer leichter.
Überall sparst du die Gramme.
Aber es ist ja mehr.
Aber sag mal ganz kurz, ist denn dieser Jogger, von dem ihr gerade da erzählt habt, ist der denn ausgeraubt worden?
Er ist ausgeraubt worden. Es war so, wir haben das, wie Christoph gerade andeutete, in der letzten Folge so zusammengesponnen, was man alles mit sich führt und dass ja man dann irgendwann Gefahr läuft, dass man Begehrlichkeiten
hat. Klar.
Und dann haben wir einen Polizisten unter uns Hörern, der dann sofort 2 Vorfälle meldete und gesagt hat, Leute, ihr seid da hart an der Realität, das ist keine Fiktion, das passiert. Und er hat dann tatsächlich einen aktuellen Fall gefunden und das war, das perfide war, dass der Räuber so getan hat, als hätte er irgendwelche Probleme. Also der ist an dem vorbeigejoggt, an dem späteren Opfer, hat sich dann hingekniet, als hätte er irgendwelche Probleme. Und das Opfer ist dann stehen geblieben und hat gefragt, kann man helfen oder sowas und zum Dank dann überfallen.
Oh Mann. Ja, das heißt ja.
Ich wollte schon eine gehässige Bemerkung machen, weil ich meine, wenn du als Jogger überfallen wirst, heißt das ja, irgendjemand hat dich eingeholt. Ja. Das heißt, du musst irgendwie auch mal an deiner Grundschnelligkeit arbeiten. Ja.
Also, auch das hätte mich fast verleitet, zu sagen, der ist also überholt worden, dann ist ja der Räuber auch als Läufer in Erscheinung getreten. Also,
das ist natürlich perfide. Ja. Ne? Man denkt so Sportskamerad, ne? Den man ja eigentlich, würde man ihn ja auch 20 Kilometer durch die Wüste auf den Schultern zur nächsten Krankenstation tragen, weil man ist doch so als Sportlerin und Sportler. Und dann das. Und weiß man, hat er was mitgenommen? Also hat er ihm dann noch so die Pulsuhr vom Arm geschnitten?
Ich habe jetzt den Post, die Polizeimeldung nicht mehr vor Augen. Aber es gab eine Polizeimeldung dazu. Insofern nehme ich an, dass er da stand da drin, dass ein paar Wertsachen sind da mitgenommen worden. Aber
ja.
Ich weiß nicht, also ich gehe jetzt nicht mit meinem kompletten Haushalt los,
Nee.
Wollen wir hoffen, dass es nicht, ja, nicht so viel war.
Aber und siehst du,
vor allem, dass es dem Opfer jetzt einigermaßen gut geht.
Ja, ja, so ist das es. Natürlich. Ich mein, aber da siehst du, wohin die Entwicklung geht. Du hättest doch vor, wir sind ja in dem Alter, wo wir den Rückblick uns leisten können, du hättest doch vor 30 Jahren gar nicht die Schlagzeile Räuber oder Jogger ausgeraubt. Das hätte doch gar keinen Sinn ergeben, weil als nee. Läufer warst du doch früher mit Turnschuhen, T-Shirt und Hose.
Ja.
Und dann war es das.
Und alles hat komisch gerochen.
Alles hat gerochen, also keiner wollte es haben.
Das will auch keiner klauen. Nee.
Eben. Und heute wirst du ausgeraubt. Also
das durchgeweichte Baumwoll-Shirt.
Das. Ja, genau. Ja. Wenn da so schöne Kniekehlen hängt und so leicht schmatzt.
Ja, also wie gesagt, es war vormals die Bank von England, die ausgeraubt wurde. Heute ist es der Läufer. Aber ja, ich gestehe, und da bin ich wieder bei den Liegestützen, ich gestehe, dass ich immer lauthals verkünde, ich mache mich frei von solchen Vergleichen. Ich lasse mich auch nicht beeindrucken vom Geschehen, das neben mir. Stimmt natürlich alles nur zum Teil, weil ich bin vorhin gelaufen und das war so, es war wieder so klassisch. Da kurz hinterm Brandenburger Tor, Tiergarten, da schöne gerade Strecke. Ich gucke auf die Uhr und ich war genau eine Sekunde langsamer als beim letzten Mal. Und genau, und das war ein Gedanke.
Nutzlose Information.
So ist es, aber es hat
aber versaut dir den Tag, ja, ne? Aber ja, richtig sauber.
Aber auf jeden Fall 2 Kilometer dachte ich, du musst die Sekunde wieder rausrennen. Ich muss diese verdammte Sekunde. Und dann sah ich da hinten eine rote Ampel und bekam zunehmend schlechte Laune wegen dieser Sekunde. Also es war hochgradig albern, aber ich habe da keinen Zugriff drauf. Also ich laufe ja nur auch schon eine Weile, aber ich kriege das nicht reguliert.
Ich merke schon, ihr müsst alle entspannter werden, so wie ich.
Absolut.
Ich bin ja
so, aber jetzt mal eine ganz kurze, stellt euch vor, ihr landet wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel, ganz alleine, kein Freitag, nix. Ja, ihr seid völlig alleine auf dieser Insel. Würdet ihr dann laufen?
Ja.
Ja. Ja, wohin?
Ja, genau.
Um die Insel.
Die Frage muss man sich ja immer stellen beim Laufen, ne? Also gerade auch, wer sich so mit 400 Meter Bahnen beschäftigt, da ist diese Frage, wohin, ist tödlich. Wenn du dir die einmal gestellt hast, bist du raus aus dem Business, weil es gibt kein Wohin. Es gibt auch keine Sinnfrage.
Aber natürlich.
Aber würdest du auf einer einsamen Insel?
Ja.
Ja, ich glaube ich nicht. Wenn andere nicht zugucken und ich nicht prahlen kann mit meinen Leistungen und ich mich nicht überlegen fühlen kann, weil ich Spaziergänger mit letzter Kraft überhole. Also ich definiere mich doch durch die
anderen. Ja, da schreibt man dann,
also ich jetzt.
Da schreibt man dann doch ein Tagebuch und veröffentlicht das dann später.
Ja, in der Flaschenpost.
Ja.
Oder dreht einen Film.
Die Frage.
Aber ich glaube, so auf einer einsamen Insel, du würdest auch keine Stabis oder Liegestützen machen.
Nee, das mit Sicherheit nicht. Ich halte das ja auch für eine Legende, dass man das der besseren Gesundheit wegen tut. Sondern, also ich mache es eigentlich, weil es Spaß macht. Und zwar,
ist doch eine der größten Lügen überhaupt.
Der Satz ging ja noch weiter. Das ins Ziel kommen. Das ins Ziel kommen macht doch Spaß.
Ja, also. Ja, stimmt.
Moment, da habe ich doch auch ein passendes Zitat dazu gefunden. Sekunde.
Während du nachblätterst, gibt ja auch diese, es hat ja immer diese markigen Sätze, dieses, der Mut anzutreten, die Kraft durchzuhalten. Da will man doch irgendwie dabei sein. Das ist doch irgendwie schön. Und wenn es gut läuft, habe ich so eine Gedanken auch
sehr. Schmerz ist, wenn Muskeln weinen.
Zum Beispiel. Aber,
oder wenn Schwäche den Körper verlässt, finde ich auch gut. Schmerz ist, wenn Schwäche den Körper verlässt.
Ja, genau, all diese Parolen. Und ich muss sagen,
die Boxer sind noch bekloppter als die Läufer, was so Parolen angeht.
Die Kickboxer?
Nee, die Boxer so generell. Weil von denen kommt das. Schmerz ist, wenn Schwäche den Körper verlässt.
Ja,
das hat schon so, das hat so Ali, so kurz vor Goethe.
Aber irgendjemand hat auch mal gesagt, es ist nicht das Motto, dabei sein ist alles, sondern das danach ist alles.
Oh,
was
das
kann
das
gemeint haben?
Ja, wobei ich da gleich nochmal auch über das davor gerne reden würde. Mhm. Das danach ist ja einfach so dieses Kollabieren, ne? Oder zu glauben, dass so die Kameras der Welt auf einen gerichtet sind, dann macht man so Faxen im Ziel. Wenn man die Ziellinie gerade so, küsst man den Boden oder oder übergibt sich in grün-gelblichen Farben.
Straße 17 Juni küssen, ganz, ganz große Sache.
Ja, es
ist dieser Asphaltknirsch.
Also dir ging es um das Erdinger, oder? Das Erdinger alkoholfrei.
Nein, hier ging es, da wo ich es gelesen habe, achilles-running.de, da wurde das veröffentlicht.
Und, ach komm.
Ja, und da ging es bei dem danach darum, dass man sich die Begründung geschaffen hat, weshalb man ab jetzt nur noch auf der Couch sitzt, den Fernseher anhat.
Ja. Und ungesunde Dinge zu sich nimmt.
Genau.
Naja, aber ich meine, hey, mit diesem Trick ist der Katholizismus irgendwie Weltmacht geworden. Ja, du kannst jeden Scheiß kannst du machen, ne, wenn du Buße tust, so ein bisschen. Und in diesem Fall machst du deinen Rosenkranz praktisch schon vorher und deine Gebete auf der Laufstrecke, um dann hinterher zu sündigen.
Ja,
aber das Prinzip ist super. Wir Protestanten, wir kommen ja von unserer Schuld nicht weg. Wir laden ja immer mehr Schuld auf uns.
Ja.
Das heißt, wir können, ja. Und das haben die Katholiken, also dieses so weg damit, haben sie echt. Protestanten laufen immer auf so ein imaginäres Konto, ohne dass du dafür irgendwann mal was einlösen kannst.
Ich als Protestant gönne mir nach so einem Lauf aber doch mal ein Mineralwasser, das muss ich sagen.
Ja, aber ohne Sprudel, oder?
Selbstverständlich.
Also, sollst man nicht durchdrehen hier.
Aber ich meine, das danach hat ja auch diesen, das ist ja die große das Zerplatzen eines Traums, sage ich jetzt mal etwas pathetisch. Ich kann mich entsinnen, mein erster Marathon, das war 2000. Ich habe mich da irgendwie ein Jahr vorbereitet. Ich war völlig aus dem Häuschen, als der Tag dann anrückte, dann den Marathon gelaufen und diese üblichen Tode gestorben und alles gut geschafft und alles war super. Und dann hattest du, so war mein Empfinden, noch exakt 24 Stunden warst du noch Marathonläufer und dann hat sich überhaupt keiner mehr dafür interessiert. Also im Vorfeld, was, du läufst Marathon, na, dann wünschen wir dir viel Glück und so. Am Tag nach dem Marathon, dann am Montag, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Und am Dienstag war alles weg. Es war alles weg.
Man kann mit dem Finisher-Shirt natürlich nochmal so eine gewisse Verlängerung, so eine Nostalgie-Verlängerung.
Das ist ein schmaler Grat.
Man kann man zum Jahrestag dann nochmal tragen. Oder
ja, das ist ja schon so, wenn...
Bei der Gartenparty mit dem Chef.
Genau, beim Würstchenwenden. Aber du hast...
Ach, ich habe nur ganz zufällig irgendein T-Shirt gegriffen. Ach so, das ist das. Ja, ja, das...
Ja, du ziehst es noch falsch rum an, dann wirkt es noch mehr an das Statement-mäßig. Aber das ist ja schon so eine Gratwanderung, wenn du irgendwie durch die Stadt gehst, zwei Tage nach dem Berlin-Marathon oder in irgendeiner anderen Stadt und du siehst noch so Touristen, oder was heißt Touristenläufer, die hierher gekommen sind und die haben noch die Medaille umhängen oder so am Dienstag und am Sonntag war das Rennen. Dann ist in mir, der Läufer in mir sagt.
Aber die meinen's ernst.
Ja, und ich.
Ja, die sind noch richtig nicht so emotional verkastet wie du, der alles schon gehabt hat. Ja. Das sind Menschen, die noch mit dem Herzen laufen, für die das eine Erfüllung ist.
Sie haben auch meine
Sympathie. Natürlich sind die total unterbelichtet, ja. Also was ist geil daran, 42 Kilometer am Stück zu laufen. Ich habe das ja auch mehrfach getan und frage mich bis heute, was macht Menschen hot? Also wo ist der Kink? Ich kann das bei Lack und Leder verstehen und so, aber bei Laufen, es ist auf jeden Fall schon mal mindestens ums Doppelte zu lang. Ja? Ich finde, der Halbmarathon ist eine super Einrichtung.
Ja, es ist,
da ist auch nie jemand gestorben.
Oh, doch, da sind letztens, glaube ich, sogar zwei.
Nein, aber ich meine, hey, der erste Marathon endete tödlich. Wie wir alle wissen. Ja, der erste Halbmarathon, den hätte er bestimmt gut überstanden, der Epiphipidis.
Wir fragen Vicky, also wie man das richtig ausspricht.
Aber ich sag dir, lass einfach so stehen, klang kompetent.
Okay, ja, jetzt hätten wir nicht drüber reden sollen, aber es ist die Ziellinie. Also ich muss schon sagen, es ist einfach beim Marathon, es ist doch die Ziellinie. Es sind von den 42 und noch was Kilometer, sind es exakt die letzten 200 Meter, glaube ich. Die kriegst du sonst nicht serviert als Lebensgefühl.
Aber kennst du auch dieses schwarze Loch?
Ja.
Weil das, was du gerade gesagt hast, so nach 24 Stunden interessiert sich keiner mehr, beziehungsweise die Leute drehen sich so weg, wenn du wieder die Geschichte von Kilometer 37 erzählen willst, wo dir das Blut aus den Schuhen bla. Und dann irgendwann merkst du ja, okay, ich hatte jetzt diesen Marathon, so und jetzt? Ja, also das Leben ist total sinnlos. Du hast auch gar keinen Bock mehr laufen zu gehen, weil du hast ja gar keinen Marathon mehr, der dir Angst macht. Also das war für mich dieses schwarze Loch, so du hast deine Mission erfüllt, aber boah, das Leben ist leer und sinnlos.
Ja, dann kommt der Nächste.
Da gibt es aber, genau, bei mir war das ja auch so, als ich angefangen habe zu laufen, da war das Ziel der 5 Kilometer Firmenlauf. Nachdem ich den absolviert hatte, habe ich gesehen, aha, Sportcheck, schöne Grüße, bietet einen Stadtlauf an über 10 Kilometer. Naja, gut, kriegen wir hin. Nachdem ich das geschafft hatte, wurde ich gefragt, na, wo soll es denn mal enden beim Marathon? Ich so, nein, nicht doch. Ja, höchstens mal ein halber, vielleicht. Nachdem ich den hatte, war dann sofort da drin, ja gut, ein halber ging jetzt, ja, dann können wir doch wenigstens mal trainieren auf dem Marathon. Und wenn das funktioniert, dann können wir ja mal gucken, ob wir den vielleicht auch laufen. Und so, so geht das bei den Leuten scheinbar ständig weiter. Danach,
aber warum?
Danach kommt der 50-Kilometer-Lauf.
Nee.
Ah, okay, okay. Da gibt es nämlich zwei Religionen. Für die einen ist der Marathon quasi das Ende.
Genau.
Ja, das ist so die Krone der Schöpfung. Und dann gibt es diese Ultra-Freaks, die ja auch nochmal ganz besonders verdrahtet sein müssen in der Birne, oder? Ja. Also da frage ich mich immer, ey Leute,
also ich bin auch,
was erzählt ihr euch die ganze Zeit? Also man muss sich ja echt auch gut mit sich selbst beschäftigen können, wenn man da so 10 Stunden durch die Nacht läuft.
Ja, das ist, dazu kommt ja auch noch, dass das alleine dann nicht mehr ausreicht. Man muss ja vorher noch 3,2 Kilometer schwimmen und 180 Kilometer
Radfahren. Ach so, das, ja.
Und dann gibt es...
Das ist zumindest Abwechslung auf der Strecke.
Ja, und wem es ja, nicht reicht.
Das ist ja genau der Punkt, genau diese Varianten. Ich finde auch 42, aber jeder für sich, 42 und dann ist gut. Aber wenn es dann noch mit Schwimmen und Radfahren, dann wird es, glaube ich, auch von, also ich könnte das logistisch gar nicht auf die Reihe kriegen mit dem Fahrrad. Ich wüsste nicht, wo ich schwimmen sollte. Ich hätte da arge Probleme. Aber ich glaube, Marco, weil du das so sagst, diese Steigerung, also bei mir ist das auch vorbei. Also ich werde 42 Kilometer noch ein paar Mal laufen, so dass alles funktioniert, aber sicherlich keine 50 Kilometer, weil ich verstehe die Zahl nicht.
Also ja, das ist 42
Mal. Aber die Zahl 42,195 versteht auch doch, kein Mensch.
Ich habe aber meine Theorie dafür entwickelt, warum es sowas gibt, diese Ultraläufe. Und zwar hat irgendjemand festgestellt, aha, beim Marathon werde ich nicht Erster. Aber was ist, wenn ich die Strecke um 8 Kilometer oder 20 Kilometer verlängere? Ich muss es einfach nur.
Ja,
das ist ja meine Taktik beim Laufen. Ich bin ja auch nicht schnell. Ne? Also im Gegenteil, ich bin sehr langsam.
Schnell kann jeder. Langsam laufen braucht Charakter.
Ja, und wenn ich schon nicht schnell bin, dann will ich wenigstens lange laufen können. Und
ja. So, also ich mache das nicht über die Kilometerzahl, sondern über die Lebensjahre. Ich laufe jetzt so lange, bin jetzt demnächst mal 60, ich laufe immer weiter. Und es ist mir voriges Jahr das erste Mal gelungen, Plenterwaldlauf war das erste Mal gelungen, in irgendeinem Ding Erster zu werden. Nämlich Altersklasse 55, weil einfach die anderen irgendwie gerade Fernsehgarten guckten oder so in meiner Alterskohorte. Cool. Und da dachte ich mir, wenn ich jetzt irgendwie 70 wäre und immer noch und so. Also genau das, Marco, was du meinst, man läuft die Strecke so lange, bis die anderen einfach zurückbleiben.
Ja,
du
hast da die Gnade der frühen Geburt. Ich hingegen, der jetzt noch in der M45 laufe, ich laufe ja in Konkurrenz zu diesen ganzen selbstoptimierten Menschen die im Alter von 80 Jahren dann immer noch Marathon in Sub-4 laufen.
Auf der anderen Seite möchte ich euch als der Tischälteste heute auch mal mein Leid klagen. Ich bin der geburtenstärkste Jahrgang, das heißt 1964. Wir sind die meisten, Ost-West, wir sind über 1,3 Millionen. 1,3 Millionen 64er. Und das ist deine Konkurrenz in der Altersklasse.
Ja.
Das heißt, du hast die größtmögliche, zumindest numerische, potenzielle Konkurrenz. Wenn du irgendwann in den 70ern oder 80ern geboren bist, sind es einfach weniger Leute.
Ja, aber die sind alle unterwegs. Und unser Alterskohorte, also ich bin 66 geboren, das sind alles Leute, die größtenteils oder zumindest überwiegend nicht mehr den Schuh sich schnüren. Aber ich glaube, da ist das Marco wirklich
arm dran. Die golfen nur noch.
Genau. Genau, die golfen. Ja. Und Marco hat wirklich all die links und rechts neben sich stehen am Start, die, weiß ich nicht, so eine Ratgebersendung gucken oder irgendwie so eine spezielle
App abonniert haben. Ja, ich sage, die stehen alle.
Ja, stehst du da drüber?
Ja.
Das ist ja eigentlich auch mal meine eigene.
Einfach mal wegatmen. Ja. Und sie sind ja dann auch schnell futsch, weißt du? Kaum ist der Startschuss ertönt, dann sind die ja auch schon über alle Berge.
Ja, das stimmt natürlich. Also ich stelle mich dann auch immer schön hinten an. Also.
es weckt natürlich auch so Emotionen, also bei mir zumindest, die ich an mir gar nicht mag. Ich war, wann war das? Gestern war ich im hier Kantian-Stadion, da drehte ich so einen 10.000 Meter auf der Bahn. So. Und da kann ich relativ entspannt 25 Runden laufen, weil die meisten irgendwie so ein bisschen auf Bahn 4, Bahn 5, alles angenehme Menschen da vor sich hinlaufen. Und du hast aber auch immer welche, die so raketenartig an dir vorbeifegen, am besten in derselben Spur. Und das allerdings auch nur irgendwie so zwei Runden lang. Also entweder ist das alles Intervalltraining oder es ist das totale Raushauen von Leistung. Und das ist, Marco, das muss ich sagen, etwas, da schaffe ich es nicht, drüber zu stehen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich sag mir jedes Mal, ey, das stehst du doch drüber.
Ich wollte es eben schon mal anklingen lassen. Du musst dir so ein bisschen meine Entspanntheit angewöhnen. Ich war jetzt am Wochenende in Venlo, hab den Venlo bewältigt und im Vorfeld habe ich es auch schon geschrieben, ich erwarte von mir nichts, also kann ich auch nicht enttäuscht werden. So, also gehe ich da, habe ich mich wirklich so relaxed wie nie an die Startlinie gestellt und bin einfach gelaufen. Und das ist auch das, wo ich wieder hinkommen will, dass ich einfach rausgehe und laufe. Und mehr will ich doch gar nicht.
Aber warum brauchst du dann einen Wettkampf?
Bei Venlo ist das noch was Besonderes. Also
okay, das ist nochmal Volksfest.
Das
ne?
ist ein Riesenvolksfest. Und die Bilder mal gesehen hat von einer Tour de France-Etappe, wo die Radfahrer die Bergankunft erreichen, ungefähr so muss man sich das mit den Zuschauern vorstellen. Man kann es nicht erklären, man muss es erleben einfach.
Doch, versuch's mal zu erklären, weil ich bin den ja noch nie gelaufen. Ich habe nur 2, 3 Fotos gesehen. Hajo, du kennst den auch, oder?
Ich kenne ihn nur vom Hörensagen. Ja. Ich bin ja an der deutsch-niederländischen Grenze aufgewachsen und Venlo war jetzt ein bisschen weiter, aber da fuhr man dann halt so zum Einkaufen hin. Ne? In diesem Fall jetzt eher so aus der rheinischen Ecke. Nee, aber das ist ja so ein Klassiker. Ne? Ich weiß nicht, kommen da nicht auch so an die 10.000 Menschen?
20.000 sogar sind es.
Ui. Ach, na guck mal.
Also, und ich versuche es noch mal kurz zu beschreiben. Also du läufst los am Anfang durch die Innenstadt, die Menschen stehen dort dicht gedrängt und klatschen. Soweit normal, das kennen wir. Und dann läufst du raus durch so Wohngebiete durch und vor jedem dieser Häuser steht eine Traube an Menschen und feuert dich an, die lesen deinen Namen, die schreien deinen Namen, die rufen deinen Namen. An jeder Kreuzung steht ein LKW-Anhänger mit einer Blechblasgruppe drauf, die dann, es war wirklich, sie spielten auf ihren Blechblasinstrumenten von U2. Und zwar
Oh, when the Saints go marching.
Also, auch sowas wird verwurstet.
Also, the streets have no name.
Yeah. But I still haven't found what I'm looking for.
Das ist bei Läufern programmatisch.
In einer Schunkel-Version haben sie es gespielt. Ja. Alte Badesalz-Fans werden sich dran erinnern, wie das klingt.
Frage unter Brüdern. Sind das Momente, wo du so ganz kurz so ein Impuls von Tränenfluss, so einen Rührungstränenfluss kriegst?
Es muss.
Also gerade in diesen Momenten, die du da beschreibst, so ne, Leute jubeln, irgendwer ruft aus völlig unnachvollziehbaren Motiven deinen Namen, als ob du irgendeine Chance bei diesem Lauf hättest, als ob dich, man fühlt sich zum ersten Mal gesehen in diesem Scheißsport, ja, weil irgendein Holländer oder besser noch eine Holländerin deinen Namen ruft. Um Gottes Willen.
Ja, da muss
und dann kommt noch so eine miese Musik, die sich so von unten so über die Weichteile so ins Herz schießt.
Ja, das rührt.
Ich bin total gerührt. Natürlich. Dann. Ich bin wie Sissi gucken.
Ja, und die Holländer, Entschuldigung.
Sissi gucken würde mich eher aggressiv machen, aber das ist wirklich die Motion.
Und
Also die Holländer, ja, die alten.
Die Niederländer, wenn die was können, dann ist das wirklich feiern. Und ja, sie feiern sich, sie feiern die Läufer und es, sie stehen da, natürlich stehen sie da auch mit dem Bier am Streckenrand, aber sie feuern wirklich voller Respekt die Menschen an, die dort laufen. Und dann kommst du am Schluss ab Kilometer
128.
Nee, ab Kilometer 18 steht da ein Spalier nur noch an Menschen und ist am Ausflippen, wenn du da ankommst. Und ich komme ja nach, wir hören jetzt alle mal weg, ich komme nach 2,5 Stunden so ins Ziel und die stehen dort.
Das ist doch nicht schlecht für einen Marathon.
Danke. Die stehen dort nach 2,5 Stunden immer noch und feuern dich, einzelne Person, so dermaßen an wie ein Tour de France-Fahrer und du stehst da und dann ist der Moment gekommen, wo du wirklich gerührt bist, wo du nicht mehr anders kannst als Dankewell zu rufen und irgendwie jubelnd durch das Ziel zu laufen. Es ist unglaublich. Man muss es mitmachen, sonst weiß man einfach nicht, was
da los ist. Und
dann findet man am Schluss auch die Hermes Hausband geil.
Die Emotionen.
Absolut.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Na gut. Die Emotionen, also ich finde ja, dass die eher rauskommen, wenn's in den Infight geht, sage ich mal. Wenn du merkst, also geht mir so, dass wenn da ganz viele Leute ganz viel Krach machen, dann besteht bei mir eher die Gefahr, dass es mich fast schon ein bisschen, ja, anstrengt oder so. Aber es gibt so kleine, stille Augenblicke, wo ich wirklich, ich kann mich entsinnen, weil du U2 sagtest, da, deshalb kam ich drauf, es gibt beim Stockholm-Marathon einen Streckenabschnitt, da läufst du irgendwie durch so eine Art Stück Stadtwald oder sowas und dann biegst du um die Ecke und dann kommt eine Steigung und diese Steigung ist wirklich nicht ohne. Und ich lief da, es waren 7 Grad, es regnet, es war wirklich widerlich, bieg um diese Ecke, hatte mir wieder natürlich nicht die Streckenführung angeguckt und sah diese Steigung und dachte, oh nein, das war physischer Schmerz, der Anblick. Und es war Kilometer 35 und so. Und oben stand ein LKW, da drauf Boxen und aus den Boxen donnerte U2, Sunday Bloody Sunday, dieses Intro mit dem Schlagzeug. Und in dem Rhythmus dieses Schlagwerks bin ich dann diesen Anstieg hoch und da war ich irgendwie richtig ergriffen, also von der Situation kalt, anstrengend, Überraschung und dazu dieses einfache Gehämmere der Trommel.
Und hier die Endorphine, yes, ne, was der Körper dann alles noch so an Überraschungen bereithält. Ja, okay, da gehe ich mit, ja, kann ich auch nachvollziehen.
Hat keiner gesehen, war kein Zuschauer da.
Genau. So. Und wenn schon. Ich meine, Läufer sehen da sowieso immer aus wie der letzte Husten mit dem ganzen Schweiß und Straßendreck und so.
Da gibt es zwei Personen. Es gibt die einen, die wirklich aussehen wie Karl Larch, der letzte Fußgänger. Ja, zu denen gehöre ich. Und dann gibt es diese Menschen, will ich sie mal nennen, die aussehen, als wären sie gerade 1000 Meter vielleicht gelaufen und auf jedem Foto wirken
die,
als
Die Federn auch so, ne? Die haben auch so einen Laufstil, der sehr expressiv ist, expressionistisch sozusagen. Aber
die gibt's doch bloß auf Instagram, oder? Im echten Leben gibt's die doch.
Nee, es gibt tatsächlich Jungs, also Herren der Schöpfung, die sehr viel Wert auf ihre Frisur legen, dass die im Ziel auch noch so Cristiano Ronaldo-mäßig gut sitzt. Also es wäre bei mir völlig undenkbar.
Der Zieleinlauf will auch choreografiert sein. Also man will ja nicht einfach geradeaus über die Ziellinie laufen. Das ist ja nur.
Ich habe mir schon mal überlegt, ob das ein Erlösmodell wäre, dass du zum Beispiel so 20 Meter vorm Zielstrich hast du so einen Schnellverleih für Dinge, mit denen du dich dann beim Zielfoto, also du kannst ein Baby mieten zum Beispiel, ja, oder einen Hund oder auch so ein Transparent, wo drauf steht so Freiheit für Greta Thunberg oder irgend so Zeug. Ich glaube, wenn man das mit so einer schnellen Bezahlmethode machen würde, das wäre was. Also viele würden sich ein Baby leihen, ne, weil es sieht einfach toll aus, wenn man mit so einem Neugeborenen über die Ziellinie rennt. Niemand hat die Neugeborene gefragt, ob die da Bock drauf
haben.
Aber gut.
Aber ich glaube, es gibt auch keine. Also bei mir ist es so, wenn ich mir Fotos angucke, die professionell während eines Marathons, Halbmarathons von mir aufgenommen werden, da würde mir auch kein Baby, kein Transparent, keine Perücke mehr helfen, weil die sehen alle so beknackt aus. Ich fühle mich ja auf diesen, es gibt ja feste Abschnitte, das kenne ich ja mittlerweile. Zum Beispiel Berlin-Marathon, KDW auf der Höhe, Fotografen so oben mit so einer Kamera.
Ja.
Ich denke, okay, jetzt versuch mal wenigstens nicht komplett dämlich auszusehen. Vergiss es. Sieht immer blöd aus.
Wieder nicht.
Wieder nicht. Und wenn ich dann noch irgendwas irgendwie transparent mit mir führen würde, würde ich der Forderung wahrscheinlich eher keinen Gefallen tun.
Sagt mal bitte, habt ihr eigentlich den Eindruck, dass aktivistische T-Shirts, also T-Shirts, auf denen irgendwelche Parolen, Aufrufe, was auch immer stehen, egal wofür oder wogegen, wird das mehr oder weniger? Was würdet ihr sagen?
Ich glaube mehr. Ich lese sie mir nie durch, aber ich glaube, also auf jeden Fall,
ich auch nicht,
die Beschriftung der Läuferwelt nimmt zu, glaube ich. Allgemein. Ich weiß aber nicht, was da steht.
Also auch so diese, ich sag mal, diese appellative Beschriftung, so tu dies oder lass jenes oder.
Ich glaube schon. Also bei den großen City-Läufen glaube ich schon. Also abgesehen von den, ja, von den Laufclubs etc. Appelle jeglicher Art, aber ich bin in der Lage, den Appellcharakter sehr schnell zu erkennen und sehr schnell das Lesen nicht nur einzustellen, sondern auch zu vergessen, dass ich gerade was gesehen habe, weil mich das
weil
ablenkt.
Wir sind alle überappellisiert, würde ich sagen.
Ja, wir sind.
Also wir kriegen mehr Botschaften um die Ohren, als wir vertragen können.
Ja, besonders das bekomme ich nicht gesagt, was ich tun soll, sondern vor allem, was ich nicht tun soll. Also das.
Ja, das wird schon seinen Grund haben. Ja, hast dich mal gefragt, warum die alle mit dir reden? Ja.
Also ich weiß, das Einzige, womit die mich immer kriegst, sind, denn das sind diese, ja, was weiß ich, Berlin-Marathon, diese Jubiläe-Club-Extraschilder, wenn da irgendwie draufsteht, ja, Thorsten, ja. 15. Marathon. Das lese ich mir mal durch und wenn ich dann, das hin und wieder gelingt es mir, an einem dieser Läufer vorbeizugehen und dann sage ich auch mit Stossen, toll, super, irgendwas, weil das gefällt mir, das finde ich gut. Aber ich weiß nicht, ob da ein Appellcharakter drin steckt oder ob das bloß eine Info ist.
Ja, lauf
das
noch ist mal raus. Nee.
Ja.
Das ist das, was du herausliest. Aber so. Ansonsten, mir ist es jetzt nicht unbedingt aufgefallen, bis jetzt, also dass ich appellisiert werde. Nicht beim Laufen.
Ja, es gibt aber manchmal solche, das hatte doch Peter Tauber erzählt, dass er mit einem funktionsbedingt gewissermaßen mit einem Trikot an irgendeinem Starterfeld stand, das Rückschlüsse auf die Bundeswehr zuließ. Also die Bundeswehr hat da so ein Trikot, da steht da irgendwie Sportskamerad drauf oder sowas. Und dass er da richtig übel angegangen wurde für, also das sei, ich weiß nicht im Detail, was für Wörter da fielen, aber da gab es auf jeden Fall eine heftige Reaktion. Also das war weder die Gelassenheit, von der wir sprachen, noch war das dieses nicht zur Kenntnis nehmen, von dem wir jetzt gerade sprechen.
Gut, aber wenn du ein Statement setzt, musst du auch damit rechnen, dass Statements zurückkommen.
Ja, das ist das Dumme an dieser Meinungsfreiheit. Die gilt für alle.
Ja, ja. Also es wär trotzdem schön, wenn das, was man zurückbekommt, im Rahmen bleibt und nicht beleidigend ist. Aber
ja, absolut.
Ansonsten, wenn du, ja, wenn Peter Tauber mit einem Bundeswehr-Shirt am Rennen teilnimmt, ja, kann mir vorstellen, dass es da Kommentare gibt. Aber was damit kommt er, glaube ich, auch zurecht. Was ihn gestört hat, war, dass
das will er doch. Ja. Das willst du doch. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich mit einem, wie auch immer, in welche Richtung, und inzwischen ist ja alles provozierend, ja, wenn ich mich mit so einem T-Shirt in eine Öffentlichkeit begebe, dann will ich auch Reaktionen hervorrufen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber zu sagen, jemand provoziert sich da fröhlich durch die Gegend, aber es ist nicht in Ordnung, wenn jemand drauf reagiert. Hey, das ist ja, ist halt so ein Spiel, zu geben und nehmen. Ich werf mal was in die Mitte und jeder sagt was dazu.
Das ist die Frage. Wo fängt die kritische Information an? Da fällt mir ein, ich hab mir kürzlich Schuhe bei Adidas bestellt und da gab es den kostenlosen Service, du kannst dir was raufdrucken lassen. Und da wollte ich mir meinen selbsterdachten Laufclub Torpedo Mitte raufdrucken lassen. Torpedo auf den einen, Mitte auf den anderen Schuh. Und da schrieb mir Adidas, das wird leider abgelehnt, weil Torpedo ist ein Waffensystem. Und
nein,
ja, das machen sie nicht. Genau, das kannst du knicken, wenn du bei, kannst ja mal bei Adidas auf die Seite gehen und irgendwie Trommelrevolver raufschreiben. Das funktioniert nicht.
Ja. Okay, Aber das ließe, also ich meine, wenn das jetzt eine künstliche Intelligenz entscheidet, weil die halt so doof ist, dass sie nur das Wort Torpedo sieht und nur diesen einen Zusammenhang,
genau.
Das ist ja noch okay, aber in dem Moment, wo du mit einem richtigen Menschen sprichst, der sich das nochmal genau anguckt.
Das war KI, ich tippte das ein und tippte das ungefähr 8-mal ein und dachte, warum geht denn das nicht? Oder
ach so, da hat ja jetzt nicht, nee. Hat ja jetzt nicht die Maria aus Herzogenaurach an der Hotline nee,
das,
was erklärt.
Das wäre natürlich, das wäre zu schön gewesen. Das hätte natürlich,
finde ich
das
auch.
Das
dann hätten sie mich gehabt. Dann hätten sie mich gehabt, so als Kunde. Ja. Weißt du, das sind so die kleinen Sachen, die im Gedächtnis bleiben.
Ich habe danach wirklich vorm Computer, ich musste mir auf die Finger hauen, weil ich geriet in so einen Spielmodus. Ich dachte, wenn ich jetzt.
Muss ich mir mehrfach täglich, wieso?
Ja, ich dachte, weißt du, ich tippe jetzt einen Pfeil und Bogen. Auf den einen Schuh Pfeil, auf den anderen Bogen. Ob das jetzt auch irgendwie, habe ich dann sein lassen und Torpedo Mitte habe ich auch abgeräumt und Strahler Runners genommen und dann ging das alles wunderbar. Aber das eben auch. Also das wäre ja nun keine Botschaft gewesen, die irgendjemand gelesen hätte unten auf meinem Schuh, wenn da Torpedo steht. Aber siehst, vorgebeugt und nur keinen Ärger.
Diese kleinen subversiven Botschaften, die sind es. Da schaue ich ganz genau hin.
Ja, in Knöchelhöhe. Die Provokation in Knöchelhöhe.
Ja, kannst ja deine Hände nicht mehr zu irgendeinem, wie soll ich sagen, wenn du einen Zeigefinger in die Luft streckst, ist es ein Gruß an den islamischen
naja, aber
Staat.
Aber ich muss sagen,
wenn du,
ich fühle mich.
Das Okay-Zeichen habe ich jetzt neulich gelesen. Dieses hier. Ja. Soll White Power bedeuten. Also ich, damit.
Ja, und der Schweigefuchs hat auch eine
der,
ganz.
Der Schweigefuchs, der ist.
Eine Clan-Bedeutung. Ja, kennst du den nicht, den Schweigefuchs? Den macht man immer so in der Kita, wenn die Kinder endlich die verdammten Blagen endlich mal die Schnauze halten sollen. Dann machst du.
Mit, ja, okay,
ja, machst du den und das ist aber dann auch. Was ist das?
Sind,
weißt du das?
Ja, das sind die grauen Wölfe.
Wolf, oder?
Das sind die grauen Wölfe aus
oh,
der
ja.
Türkei.
Also das, was ihr könnt es ja nicht sehen, Marco hat gerade irgendwie drei Finger von sich geschnitten, das sah jetzt nicht.
Ja, der gehört auch dazu, ich habe es gleich geahnt.
Okay, das ist der Schweigefuchs, wir müssen das mal auf YouTube hier, die schönsten.
Denn, ja, die schönsten. Und jetzt, also dieses Okay-Zeichen, wenn man also Daumen und Zeigefinger zu einem O formt.
Das kommt doch aus der Taucher.
Ja.
Aus
dem Taucher. Und dieses hier, also die drei nach oben stehenden Finger sollen ein W darstellen. Und das hier ist ein P, wenn man das genau sieht. Und dann heißt das ja. White Power. Also man
aber offen gestanden, also erstens, das macht ja keiner bei einem Volkslauf. Zweitens, ich würde es überhaupt nicht mitkriegen. Und drittens, wer darauf anspringt, der kann
das
so nicht
macht
ernst.
Keiner bei einem Volkslauf. Oh, halt, stell dir vor, so beim Hermannslauf, da so rund um Bielefeld im Teutoburger Wald werden geheimnisvolle Fingerzeichen gemacht.
Genau,
und zwei haben es gesehen.
Und drei haben es verstanden.
Und keiner hat es verstanden.
Genau. Mitten in Erlingshausen. Mitten in Erlingshausen.
Ein Skandal. Daraus sollten wir einen Skandal machen.
Aber wie gesagt, aber um auf den Anfang zurückzukommen, ich fühle mich so bei so einem Läufen eigentlich komplett aufgehoben, weil um das nochmal aufzugreifen, ich nehme da irgendwelche Parolen nicht wahr, außer diesem obligatorischen Schmerz geht, Stolz siegt oder irgendwas.
Ja, das zählt,
das zählt
nicht.
Nicht.
Das ist ja die, Entertainment.
Die anderen Sachen, glaube ich, wenn sowas auftaucht, das lächle ich weg. Also, wenn ich noch lächeln kann.
Darf ich euch mal zum Schluss so eine moralisch-ethische Frage stellen?
Oh.
Und die ist überhaupt nicht witzig gemeint, auch wenn man sie natürlich sehr gut verjuxen kann. Aber nehmen wir mal einen der großen Marathons, also hier Berlin zum Beispiel. Da kommt ja mindestens die Hälfte nicht aus Berlin, wahrscheinlich nicht mal aus Deutschland. Das ist ja ungefähr so, als wenn wir jetzt unbedingt zum New York Marathon fliegen. Ne? Das sind ja auch nicht alles nur New Yorker, die da rumrennen. Das heißt aber, 10, 20, vielleicht 30.000, wenn noch Begleitung dabei ist, Menschen fliegen aus aller Welt und produzieren jede Menge CO2, um 42 Kilometer durch Berlin zu laufen und dann wieder wegzufliegen. Abgesehen von den ganzen Autos und den Staus und der ganze Kram drumherum. Plus, das sind Menschen wie wir aus dem reicheren Teil der Welt, die es sich leisten können, für so kleine Riegel 3 Euro oder mehr auszugeben, damit sie noch länger laufen, wo in anderen Teilen der Welt laufen, irgendwie so der Inbegriff von, der kann sich keinen Transport leisten. Also ist so ein Marathon, gerade so ein internationaler, nicht irgendwie auch so ein Ausweis maximaler Dekadenz? Man fliegt um die halbe Welt, um irgendwo privilegiert 42 Kilometer laufen zu können und hat in der Vorbereitung wahnsinnig viele Ressourcen verballert, ohne Sinn und Verstand für nichts und wieder nichts. Also wenn man das jetzt einfach mal, wenn man den ganzen Zauber und Mythos wegnimmt und es einfach nur mal so Klimabilanz, Weltvorräte, Gerechtigkeitsverteilung und so sieht. Habe ich manchmal so Gedanken, dass ich finde, boah, Marathon muss man sich auch wirklich leisten können. Also viele Menschen auf der Welt haben tausend andere und vielleicht auch ernstere Probleme als ihre Marathon-Bestzeit.
Das stimmt und wir hatten das ja auch schon öfters thematisiert. Christoph, deine Erkenntnis war damals, okay, der Traum, einmal am New York-Marathon teilzunehmen, ist klar, so groß, ist so groß, dass sämtliche moralischen Bedenken dann über Bord geworfen werden und dann fliegt man dahin und läuft diesen verflixten Marathon. Ja, also es ist dekadent, aber was soll man sagen?
Ja, also, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen entspannter, weil ich beantworte das, würde das nur für mich beantworten und würde mir sagen, es klingt auch ein bisschen bekloppt, aber ich habe gewissermaßen was gut, weil ich fahre mit der Vespa umher und ansonsten bin ich ein Fußgänger und dann fliege ich mal nach X und laufe da und dann wieder zurück.
Das ist ein interessantes Argument, ich habe was gut, aber das finde ich ja in Ordnung, da machst du dir Gedanken drüber und gehst ja schon mal in eine Vorleistung, ne? Ja. Also du lieferst ja sozusagen.
Also ich finde es sehr seltsam, wenn jetzt, das sieht man natürlich, wo sonst, wenn ich im Prenzlauer Berg auch öfter mal Leute in riesigen Karren, die dann möglichst bis an die Laufbahn ranfahren, wo du hast den Eindruck, die würden am liebsten im Kreis fahren und nicht laufen und dann machen sie da ihr Programm. Wir haben auch allerlei Sachen bei, wo du auch denkst, muss man auch nicht unbedingt jetzt hier ein Powergel für einen 5000-Meter-Lauf, egal. Und da kann ich mir vorstellen, die steigen dann auch irgendwie mit einer ganz anderen Voraussetzung in den Flieger und düsen nach, ja, weiß ich nicht, Madagaskar oder so.
Ach, wenn wir den Prenzlauer Berg nicht hätten, würde uns einfach auch so ein Feindbild fehlen. Also ich bin den Menschen, die da leben, sehr, sehr dankbar, dass sie diesen Job des Feindbildes, wie die Menschen in Köln ja auch,
ja, sie lassen nach.
Auf so eine Art übernehmen.
Ne? Nee, die lassen nach dem Prenzlauer Berg.
Das stimmt allerdings.
Da muss neuer
Da bin ich bei dir. Ja, so mit Mandelmilchlatte und so, die Nummer ist durch. Das muss jetzt anders werden.
Aber du hast natürlich völlig recht. Es ist ein Luxus, der sich allerdings dadurch, dass man sich ja so selbst diszipliniert, das kriegen die Leute wahrscheinlich gar nicht mit. Geht mir ja auch so. Ich bin ja auch irgendjemand.
Das musst du dir aufs T-Shirt drucken.
Ja, genau, vorne und hinten. Nee, mir ist das irgendwie aufgegangen, dass ich irgendwie kaufte ich mir Schuhe, Laufschuhe und da stand groß auf der Packung, so und so viel Prozent dieses Schuhs sind recycelbar. Und da dachte ich für ungefähr 5 Nanosekunden, okay, das klingt.
Und die anderen 85%?
Genau, ich dachte, das klingt jetzt nicht so viel, dass 4% recycelbar sind oder war eine andere Zahl. Aber da war mir auch klar, okay, das ist eine ziemliche Produktion von dauerhaftem Abfall, die mit dem Laufen einhergeht. Aber offen gestanden, ich komme da nicht mehr raus, glaube ich.
Warte mal den übernächsten Orthopädenbesuch ab. Hast du denn schon irgend, darf ich mal fragen, so als ältere Herren untereinander redet man ja viel über Gesundheitsthemen. Bist du fit so oder hast du irgendwelche Verschleißerscheinungen, wo du sagen würdest, habe ich es mal ein bisschen übertrieben?
Na, ich hab ordentlich Verschleiß. Also ich hatte auch eine Sprunggelenks-OP, die spüre ich immer noch, aber ich habe schon deutlich Verschleiß. Also ich habe so, wenn man mich den ersten Kilometer laufen sieht, dann greift man sich echt an die Stirn. Also ich bin so, dass ich denke, oh Gott, hier irgendwelche Nachbarn sollten mich jetzt nicht sehen. Die glauben mir nie, dass ich da längere Strecken laufe.
Meine Partnerin schon gar nicht.
Und insofern bin ich da alles andere frei von Verschleiß. Marco, du bist ja jetzt eine andere AK.
Ja, und? Aber ich habe gerade mal auf unsere Studiouhr geguckt. Und
löblich. Ja. Die imaginäre.
Und es gibt auch Menschen unter uns, die sind viel beschäftigt und
müssen. Aber trotzdem, das mit dem Verschleiß musst du nur mal eben kurz beantworten. Wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, dass dein Körper so dir bislang alles verziehen hat oder hat sich der ein oder andere Knorpel auch schon mal so verflüchtigt?
Ach Gott, mein, mein Körper, ja, weiß gar nicht. Also Verschleiß ist das nicht, der ist von Anfang an einfach nicht gut gelungen. Montagsproduktion, eindeutig.
Pass auf, bevor wir jetzt...
Ah, das Schicksal teilen wir aber alle, glaube ich.
Ja, ich denke mal, das gehört auch dazu, damit umgehen zu können, wie man so schön sagt. Ja. Lass uns, Hajo, schnell noch, bevor wir jetzt zum Sinkflug übergehen. Wir haben ja hier Rubriken, ich hatte es kurz angedeutet. Eine davon, die nehmen wir jetzt mal auf eins, ist eine Playlist, die wir für unsere Hörer und Hörerinnen erstellen, und da würde ich dich fragen, zwei Sachen. Hörst du Musik beim Laufen? Und zweitens, hättest du einen Song für diese Playlist?
Also ich würde gerne Musik oder andere Dinge beim Laufen hören, wenn ich, Stichwort Montagskörper, nicht so komische Ohren hätte, die jedes Kopfhörerteil abstoßen. Das scheint irgendein so ein Magnetismus vorzuliegen. Also in dem Moment, wo ich auf dem Rad, kein Problem und so, aber in dem Moment, wo ich laufe, vielleicht sollte ich auch mal meinen Laufstil überprüfen. Nein, ich möchte keine guten Ratschläge von euch. Aber wenn ich eine Playlist hätte, wäre da wahrscheinlich so eher ein bisschen so unsere Familienhymne. Peter Licht, wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Oder ich glaube, das Stück heißt einfach nur Sonnendeck.
Ja.
Das ist so ein ganz meditatives, nicht übermäßig komplexes Liedchen, und dabei kann ich so wahnsinnig gut wegflowen. Und dieser Laufflow, den mag ich ja nach wie vor sehr. Also wenn du so auf die Uhr guckst, wenn du überhaupt eine bei dir hast, dann denkst du, huch, wo ist denn die letzte Viertelstunde geblieben? Wo war ich? So neulich im Paralleluniversum. Und das andere, wenn ich so gar, also wenn kurz bevor der Notarztwagen kommt und die mit ihren Spritzen, Infusionen und Sauerstoffflaschen, würde mich Queen, Don't Stop Me Now, würde mich, glaube ich, nochmal 30 Meter weiter prügeln.
Ja, das
es ist so der letzte Schub.
Das andere Ende der Skala von Peter Licht über diesen Brechersong.
Wie es ja sagt, das eine ist für Kilometer 20 bis 35 und das andere danach.
Oder du drehst es um.
So, ganz genau.
Hajo, ich weiß, du, wie Marco hat es schon gesagt, du bist nicht nur viel beschäftigt, sondern du hast auch Termine über Termine entsprechend.
Ja.
Wir würden mal Folgendes machen, machen wir sonst nicht so. Wir würden dich jetzt sehr praktisch aus dem laufenden Betrieb entlassen, während wir zwei hier noch ein bisschen was abzuarbeiten haben.
Ich möchte erstens ganz herzlichen Dank sagen und zweitens darauf hinweisen, dass Achilles, also entweder Michael, mein geschätzter Co-Autor, und ich oder einer von uns beiden in den nächsten Wochen und Monaten überall in Deutschland mal aus unserem Krimi vorlesen. Das kann mal in einem Sportladen sein, wie im Frankfurter Laufshop bei dem geschätzten Jost Wiebelhaus. Das kann, weiß der Geier, bei Brooks in der Zentrale in Münster sein, in meiner Heimatstadt. Und wer Bock hat, Läuferkrimi, weil wir hatten es ja schon, das ganze viele Zubehör, damit kann man schon sehr viel Zeit vertrödeln, ne? Also um das besonders günstig an einem Black Friday zu ergattern. Dann muss man den ganzen Kram, den man da veranstaltet, ja auch noch posten. Also ne, die ganze Instagram und so inzwischen auch immer mehr TikTok. Überlegt euch einfach mal, diese ganze Zeit, die man vertrödelt mit diesen völlig sinnlosen Randbeschäftigungen, wie auch Krimi, Laufkrimi schreiben oder so, wenn die ganze Zeit trainiert worden wäre, was wir ein unfassbar sportliches Land wären.
Ja, aber das ist ja...
Wie viel Trainingszeit wir vor Instagram vertrödeln, das geht so nicht weiter, Deutschland. Ja, ich meine, wir müssen noch mal raus aus der Krise.
Also ich persönlich finde, strukturiertes Training ist Wettbewerbsverzerrung.
Ich liebe dich auch. Herrlich.
Wir denken mal drüber nach. Wir denken, also ja, ich sag das jetzt mal so.
Wir denken mal drüber nach, ist ein anderes Wort für leck mich am Arsch. Ich weiß, alles klar. Ich habe euch auch total vermisst, ihr beiden. Ich gehe jetzt mal arbeiten, wenn ihr auf Kosten älterer Herrschaften schlechte Scherze macht.
Ich fand es so schlecht, fand ich den jetzt nicht.
Ich wünsche euch ein wunderbar erfolgreiches Lauf-, Sport- und auch sonst Jahr.
Das wünschen wir dir auch. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und das Buch.
Gerne.
Ich kaufe es mir, wenn es dann raus ist. Und hau rein. Hajo, alles Gute.
Wir sagen danke.
Wir sehen und hören uns.
Tschüss. Tschö. So, das war Hajo Schumacher, Achim Achilles. Was für eine Ehre.
Also, was für eine Energie.
Ja, das muss man auch mal sagen. Wir sind stehen geblieben beim Thema Musik. Dann machen wir doch gleich weiter mit unserer Playlist, nachdem er jetzt zwei Lieder draufgeworfen hat. komme ich jetzt mal daher und ich bin mit meinem Lied für die Playlist gelandet im Jahr 1982. Und dort hat eine Band eine Platte rausgebracht, die hieß Shabu Shoba.
Also die Platte oder die Band?
Die Platte, das Album, aha. Shabu Shoba. Und auf diesem Album war das Lied, was ich jetzt auf die Playlist tue, das diese Band international bekannt gemacht hat. Und dort wurde drüber geschrieben, über dieses Lied: aufgewühlte Rhythmen und wirbelnde Gitarren geben den Song einen geradlinigen Vorwärtsdrang. Und das soll dieser Song eben auch uns beim Laufen jetzt geben. Deswegen kommt er da drauf.
Darf ich kurz vorher einhaken? Wer hat denn das geschrieben? Wo stand denn das?
Oh, Musicbox oder so hieß die.
Ach so, okay.
Ja.
Also beim Buch würde man sagen, ist nicht der Klappentext, sondern ein unabhängiger Betrachter.
Ja, und genau, die Band, von der ich jetzt hier die ganze Zeit spreche, heißt In Excess. Kennt man vielleicht noch Mystify oder sowas.
Und, traurige Geschichte.
Ja, und der Song Don't Change.
Ich glaube, den kenne ich sogar nicht, aber ich weiß, das war doch, ich weiß nicht mehr, wie der Sänger hieß, der hat sich, ist der
Michael
verschwunden?
Michael Hutchins.
Ja, der lebt doch auch nicht mehr, weil er irgendwie...
Ja, freiwillig aus dem Leben geschieden.
Alles sehr unschön. Okay, ich habe wieder einen alten Song, also noch älter als 82. Und da wird man jetzt vielleicht denken, okay, das ist ja auch was wir lange nicht gehört haben. Rivers of Babylon.
Ah, Bonnie M.
Ja, siehst, das ist die Reaktion. Nee, wahrlich nicht, sondern The Melodians. Das ist eine völlig in Vergessenheit geratene Rocksteady-Kombo. Die hat den Song 1970 schon aufgenommen, also 8 Jahre vor Bonnie M. Und dann zwar so richtig im Studio One in Kingston, Jamaica. Also das ist wirklich ein sehr schön grooviges Lied. Und das hat auch alles irgendwie ein bisschen mehr Tiefe, als man bei Bonnie M. sich das so denkt. Das basiert nämlich, das ist alles sehr religiös, auf so einem biblischen Psalm etc. Will ich gar nicht ins Detail gehen. Ist auf jeden Fall ein schönes Lied. Bonnie M. hat dann das draus gemacht, was wir alle kennen, und ist auch gar nichts gegen zu sagen. Aber wie gesagt, das Original ist schon ein bisschen anders. Melodians, Rivers of Babylon.
Ich bin gespannt. Ja, ich kann mir aber denken, ist auch wieder was für den Kilometer 20 bis 35 dann.
Nee, ist, glaube ich, eher was für den Start.
Okay.
Also, weil es bringt dich so in gute Stimmung. Und gute Stimmung hat es ja bei Kilometer 20 schwer. Aber so zum Anfang ist es genau dieses, du schnippst mit den Fingern und los geht's.
Genau. So, das waren jetzt unsere Empfehlungen für die Playlist. Wer noch mehr Empfehlungen für Musik hören haben möchte, der gibt bei sich in die Adresszeile des Browsers einfach mal ein einsongreicht.de. Das ist die neueste Aktion von unserem Ton- und Schnittmeister Martin Hommel. Dort kann man hingehen und bekommt dann, wenn man sich dort meldet, täglich einen Musikvorschlag von einer mehr oder weniger bekannten Person. Und einsongreicht.de ist die Seite.
Ja, macht Spaß. Macht wirklich Spaß, weil das so, ich das erste Mal auch Musik mehr anhöre, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht angehört hätte, weil ich nicht drauf gekommen wäre. Schlicht und ergreifend.
Ja. Aber jetzt genügend über die Musik gesprochen. Wir sind schließlich ein Lauf-Podcast. Und da haben wir die nächste Kategorie schon, die hier ankommt. Da müssen wir jetzt mal durch unsere Kategorien jetzt ein bisschen durchhoppeln.
Kudos des Monats.
Und der Kudos des Monats wird diesmal präsentiert von Christoph. Christoph, hau rein.
Genau, die Präsentation der Präsentation. Ist eine längere Geschichte, aber ich glaube, massiv verdient. Kudos des Monats geht an Berliner Laufgazelle für ein fulminantes Comeback. Wir haben beobachtet, dass da sehr viel Schwierigkeiten und gesundheitliche Sachen im Spiel waren über die letzten Monate hinweg. Das las ich alles sehr bedenklich, muss ich sagen. Und jetzt dann das Finisher des Jerusalem-Halbmarathons. Zeit ist egal, habe ich auch gar nicht vorliegen, ehrlich gesagt, weiß auch gar nicht, ob die gepostet wurde. Aber nach einer langen, langen Durststrecke und nach einem Tal der Tränen, um es mal so auszudrücken, fulminant zurückgekehrt und den Halbmarathon in Jerusalem gelaufen. Herzlichen Glückwunsch.
Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe das auch verfolgt. Und es waren ja nicht Monate, es waren ja Jahre, die du mit Spazierengehen und etlichen verbracht hast und zwischendrin auch mal verzweifelt klangst. Umso schöner, dass du jetzt wieder dabei bist und ja, direkt einen Halbmarathon auch gelaufen bist. Herzlichen Glückwunsch auch von mir.
Ja, super. Ich bemühe mich jetzt nicht schon wieder die Studio, aber ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile vom Sinkflug gehen wir in Landeflug über. Oh Gott, die Bilder werden immer schräger, aber
ja, so ist es ja. Ja, so sehr landen wollen wir noch nicht. Wir wollen noch ein paar Lauftipps loswerden.
Ach ja, oh je. Wir sind heute wirklich anders zusammengesetzt als bei vorherigen Ausgaben. Fang du an, Marco. Du hast dir was rausgesucht. Ich hatte da schon mal die Gelegenheit reinzuschauen. Eine gute Sache.
Ich habe es mir nicht rausgesucht, es wurde mir herausgesucht und zwar der Harald Holzhammer hat uns wieder geschrieben und einen Tipp abgegeben. Das Gute, wenn Harald das macht, ist, er schreibt mir eine E-Mail, die ich einfach direkt vorlesen kann. Die ist so quasi, also ich will jetzt nicht sagen druckreif geschrieben, sprechreif geschrieben. Ja, also.
Ja, das entbindet wieder, dich vor allen Dingen von strapaziösen Recherchetätigkeiten, nicht?
Ja.
Das ist es doch, was du so magst.
Ich muss nichts mehr machen. Ich muss hier einfach nur vorlesen, was er geschrieben hat. Wieder mal ein Lauftipp aus den Bergen. Harald kommt nämlich aus dem schönen Österreich und wir wissen, dort gibt es viele Berge, besonders in Innsbruck. Wer Innsbruck und Umgebung mal kennenlernen will, vom 2. bis 4. Mai findet wieder das Innsbruck Alpine Trail Running Festival statt. Für jeden etwas dabei. Laufstrecken von 7 Kilometer bis 110 Kilometer. Also von Trail Rookie bis zum Ultraprofi. Die Trails finden alle um Innsbruck statt. Perfekt, um Innsbruck und Umgebung kennenzulernen. Die nötigen Höhenmeter inklusive. Das Ziel aller Läufe ist im Zentrum von Innsbruck. Ebenso findet dort die Expo das Rahmenprogramm statt. Startgeld, schreibt er, ist nicht günstig, aber es wird jede Menge geboten. Und ich habe dann natürlich mal auf das Startgeld geguckt und ich muss sagen, günstig ist es nicht, aber ich falle jetzt auch nicht nach hinten um, wenn ich die Preise lese. Aber wir werden ja den Link dazu posten, da kann dann jeder mal gucken und sich selber eine Meinung bilden.
Sich überlegen, ob er umfällt. Aber sag mal, wie hoch war es?
Ja, Moment. Muss ich dann und doch.
Ganz grob, es waren 180 ungefähr, oder?
Ja, 180, wenn du nachmeldest für den ganz langen Lauf. Aber jetzt, wenn du bis zum 4. März gemeldet hättest für die Halbmarathon-Distanz, dann hättest du 49 Euro bezahlt. Und das ist jetzt wirklich kein Preis, der mich schockt. So viel dazu. Das war, ja genau, also ihr könnt den Harald gerne fragen und überhaupt könnt ihr ihm gerne folgen. Er postet seine Läufe gerne mit Bildern von seiner schönen Heimat in Innsbruck und um Innsbruck herum. Ihr findet ihn auf Blue Sky unter @h.holzi.bsky.sozial. Also er hat noch so viele Follower, hat er nicht. Er freut sich über jeden Einzelnen, der dazukommt, nehme ich an.
Ich höre es rascheln, du bist auch zum Papier zurückgekehrt, zumindest was die Notizen für den Podcast betrifft. Ja, das finde ich ja gut. Ich bin ja auch ein großer Raschler hier, rascheln. Und das ist jetzt nicht gespielt, sondern ich muss umblättern, denn mein Lauftipp musste ich mühevoll selbst recherchieren und zusammenschreiben. Nein, alles ganz einfach. Es handelt sich um den Tangermünder Elbdeitsch-Marathon. Tangermünder Elbdeich-Marathon. Könnte ich auch nicht fünfmal hintereinander unfallfrei aufsagen, aber diesmal ist es mir ein bisschen gelungen. in Sachsen-Anhalt in der Elblandschaft, da ist es ja sehr schön. Der Lauf ist geteilt in Marathon und Halbmarathon. Der Marathon, um mal prosaisch mit dem Geld zu beginnen, Startgebühr 30 bis 45 Euro, Halbmarathon 25 bis 40. Und sie haben auch einen 10-Kilometer-Lauf, der kostet 13 bis 30 Euro, je nach Meldedatum. Das Ganze führt dann, ist sehr landschaftlich. Es liegen jetzt, während wir hier aufnehmen, 1376 Anmeldungen vor, weist die Seite auf. Das heißt, er ist nicht sehr klein, aber er zählt auch nun auch noch nicht zu diesen Riesenveranstaltungen. Wer da mitmacht, kann gerne Nacht vorher anreisen. Da findet nämlich, da wird die Nacht zum Tag gemacht, wie der Veranstalter verspricht, eine Partynacht. Ob das so gut ist vor dem Marathon, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber eine Partynacht mit Live-Musik und alle Kneipen haben irgendwie, ja, stellen die Stühle nicht hoch. Also das ist dann so ein richtig ausgelassenes Volksfest da gewissermaßen. Tangermünder Elbdeich-Marathon, und der findet statt am 19. April, das ist ein Freitag. Am Donnerstag beginnt die große Party, wie gesagt, und am Freitag beginnen dann die geschilderten Läufe. Das wäre mein Lauftipp.
Und damit kommen wir jetzt endgültig in den Sinkflug, Christoph. Die Landeklappen werden ausgefahren. Oder?
Ja, wir haben, also mehr habe ich nicht. Ich hatte noch einen anderen, aber ich denke mal, wir heben uns noch ein bisschen was auf. Ich will auch noch anmerken, wir haben ein oder in dem Fall eher vier Läufe noch zugeschickt bekommen. Die sind absolut vermerkt. Sie haben allerdings noch ein bisschen Luft, was die Zeit betrifft. Also das sind jetzt keine Läufe, die im Mai oder im April stattfinden, sondern das spielt sich alles mehr im Herbst ab. Kämen wir, oder was heißt kämen, da kommen wir dann also drauf zurück, wenn es akut wird.
So ist es. Ansonsten, jetzt schaue ich wieder auf unsere Studiouhr.
Und jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es. Da können wir den Deckel dann drauf machen, den Sack zu, den Käse zum Bahnhof rollen.
Das hast du dir doch ausgedacht mit dem Käse und dem Bahnhof. Das ist nicht ausgedacht, aber das ist doch kein Bild für irgendwas zu beenden, oder? Alles andere ja. Ah. Aber ich kenne so einen Schlager aus den 20ern. Wer hat denn den Käse zum Bahnhof gerollt?
Echt?
Das hat gar nichts zu tun mit irgendwie irgendwas zu beenden. Das ist eher was für die Playlist. Aber dazu auch beim nächsten Mal mehr, glaube ich.
Okay, wir werden Zuschriften jetzt zu diesem Thema bekommen. Ich bin sicher.
Okay, Marco, mir hat das, und das sage ich zwar jedes Mal, aber es ist auch jedes Mal korrekt und trifft zu. Mir hat es wieder wirklich Spaß gemacht. Ich fand, das war eine sehr kurzweilige Folge, mal etwas anders als sonst. Aber nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Und insofern war das eine runde Sache. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir. Und ich bin auch immer noch ganz begeistert von unserem Gast. Und hoffe, dass es jetzt beim Zuhören euch allen genauso viel Spaß macht wie oder Spaß gemacht hat, wie uns beim Produzieren. Und ja, wünsche euch einen guten Monat, gute Läufe, bleibt gesund.
Ich schließe mich an. Haut rein, wir hören uns wieder in einem Monat. Bis dahin, never not running.